Deals, Disruption, Distress. Bernhard Engel und Matthias Wabel reden über den rasanten Wandel in der Wirtschaft. Folge 3. Wenn die Bank anruft und sagt, wir müssen reden. Die Rolle von Banken bei Unternehmenskrisen.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Deals Disruption Distress mit Bernhard Engel, Managing Director von Alvarez und Marsal Österreich. Bernhard, herzlich willkommen.
Matthias, vielen Dank für die Einladung. Auch zu deiner Vorstellung, Matthias Wabel, Wirtschaftsjournalist und Kommunikationsunternehmer.
Bernhard, wir wollen uns heute über Banken unterhalten, und zwar die Funktion von Banken in der Wirtschaft ganz allgemein und dann im zweiten Teil auch von der Funktion von Banken in schwierigen Situationen, sprich wenn die Liquidität knapp wird und die Bank anruft mit den Worten, wir müssen reden. Diesen Anruf will man nicht bekommen, aber darüber werden wir uns auch unterhalten. Ganz am Anfang, lieber Bernhard, du warst Banker, du bist viele Jahre bei österreichischen Großbanken tätig gewesen. Meine erste Frage an dich: Jeder von uns hat einen ersten Berührungspunkt mit einer Bank, sei es der Weltspartag oder sei es mit den Eltern zum Bankschalter zu gehen. Wie war das bei dir? Was war deine erste Erfahrung mit Banken?
Meine war vielleicht ein bisschen spezieller. Ich habe schon am Schulhof damals im Börsenkurier Aktien gehandelt und habe mit meinem damaligen Freund jede Woche ein oder zwei Deals abgeschlossen und haben damals noch mit dem Telefon ohne Internet österreichische Aktien gehandelt. Und das war mein erster Zugang und haben mir dann auch mein erstes sozusagen jetzt relevantes Taschengeld damals so verdient.
Das finde ich jetzt sehr interessant, weil die meisten 15-, 16-jährigen Schulbuben sind zum Weltspartag in die Filiale gegangen und haben ein kleines Geschenk bekommen, während du und dein Schulfreund bereits am Telefon Aktiendeals gemacht haben.
Ja, das hat damals die Raiffeisenbank, die vor Ort war, auch gewundert. Aber natürlich, dass unsere Eltern die Einverständnis gegeben haben, weil wir noch nicht geschäftsfähig waren, hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Und mein Freund und die Bankmitarbeiterin, glaube ich, wir haben uns gleichzeitig finanzgebildet.
Das heißt, für dich war die erste Assoziation mit Bank eigentlich, das ist für mich eine Möglichkeit, Geld zu vermehren, Geld zu veranlagen, Geld zu vermehren und sozusagen für deinen eigenen Wohlstand, für dein Fortkommen zu benutzen.
Genau, also wir haben damals auch schon uns die Produkte angeschaut. Also wir haben nicht nur Aktien gehandelt, sondern wir haben auch Derivate auf Aktien gehandelt und haben Calls und Puts abgeschlossen, das heißt Verkauf und Kaufoptionen auf Aktien abgeschlossen. Und da muss man sich schon auch inhaltlich mit dem Materie beschäftigen. Und das, finde ich, ist auch in dem Alter richtig und wichtig, dass man sich mit der Materie beschäftigt, dass man sich im Finanzbereich ausbildet und dass man sich damit auch in kleineren Geldbeträgen auch betätigt.
Mhm. Du hast jetzt eine wichtige Funktion von Banken angesprochen, Vermögen bewahren und Vermögen vermehren. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben mit Banken dann zu tun, wenn sie sich verschulden und einen Kredit aufnehmen. Sehr oft ist das die Immobilie, die Wohnung, das Haus. Bei Unternehmen ist es sehr oft auch ein Kredit, eine Investition für ein Investitionsprojekt. Beschreibe mal aus deiner Sicht, welche Funktion haben Banken in einer Volkswirtschaft ganz allgemein für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen?
Also die Bank hat eine ganz zentrale Funktion in der Volkswirtschaft, nämlich es stellt dem Unternehmen Finanzierungen zur Verfügung, die sie zum Wachstum ihres Geschäftes tätigen können. Für die Privatpersonen, diese können entweder Finanzierungen zum Hausbau, aber auch für kleineres Konsumgeschäft betätigen. Und im Prinzip stellt das so in einem Land wie Österreich kein anderer zur Verfügung, denn der Kapitalmarkt in Österreich steht eigentlich nur den Großunternehmen oder Konzernen zur Verfügung und den kleinen und mittelständischen Betrieben und den privaten nicht. Ja? Und daher ist die Funktion in Mitteleuropa bankenzentral und ist auch für die Volkswirtschaft essentiell.
zurück zu dir. Wie ging es bei dir weiter? Also ihr habt am Schulhof getradet, du hast aber dann Jus studiert und bist dann später Sanierungsbanker geworden. Sag einmal sozusagen, man sitzt ja nicht am Schulhof und denkt, ich möchte Unternehmen sanieren. Wie ist es zu deinem Berufswunsch dann eigentlich gekommen, erstens in einer Bank zu arbeiten und zweitens, wie bist du auch in der Sanierungs- bzw. Restrukturierungsabteilung gelandet? Gab es da Vorbilder?
Also mich hat das schon besonders immer interessiert, aus einer Mischung, aus einer juristischen und einer wirtschaftlichen Sichtweise, Wert aus einem Unternehmen zu bekommen. Weil wenn du jetzt anschaust, bekannte Beispiele wie der Richard Gere in Pretty Woman, der hat sozusagen jetzt in ein schlechterer, mittelgehendes Unternehmen investiert, hat es dann saniert oder restrukturiert und mit Gewinn verkauft. Ne? Und ich habe das immer schon sehr faszinierend gefunden und haben gedacht, naja, das kann man sicher bei einer Bank am besten lernen, wo die Leute das sozusagen professionell betreiben, und habe insbesondere diese Querschnittsmaterie zwischen wirtschaftlichen und juristischen Betrachtungsweise mega spannend gefunden und daher auch meine Berufswahl so gewählt.
Das war jetzt interessant. Also für dich ist Pretty Woman keine Romantik-Komödie, sondern eigentlich ein Wirtschaftsfilm.
Für mich ist das ein Case Study für die Unternehmenssanierung. Da bin ich vielleicht etwas anders wie manche, die diesen Film schauen.
Was war Richard Gere vom Beruf? Banker?
Also er war eigentlich Unternehmer und Investor, würde man sagen.
Okay, das heißt, er hat Unternehmen gekauft, dann saniert oder umgebaut und dann weiterverkauft und dementsprechend auch ermöglicht, dass diese Unternehmen weiter bestehen und möglicherweise auch florieren.
Genau. Die Liebe hat ihn dazu gebracht, dass es weiter besteht.
Und bei dir war es die Liebe dann zum Beruf.
Genau.
Du hast dann in einer Bank begonnen. Bist du sofort in die Sanierungsabteilung gekommen oder war das zuerst ein Traineeship oder was Allgemeines?
Genau, es war damals ein Traineeship, das als Schwerpunkt Restrukturierung, Sanierung hatte, ja, was von der Materie her mega spannend war. Du hast von der Bilanzanalyse über den verschiedenen Kreditverträgen, über die verschiedenen Fälle sehr viel lernen können und das sehr schnell, weil du direkt am Fall begonnen hast. Und gleichzeitig habe ich bei dem damaligen Bank, wo ich gearbeitet habe, verschiedene andere Abteilungen gesehen und habe quasi nicht nur verstanden, wie die Unternehmensfinanzierung und Sanierung funktioniert, sondern auch, wie eine Bank funktioniert.
Und wie funktioniert eine Bank?
Eine Bank ist relativ einfach. Du bekommst Einlagen, die die Sparer bei dir sozusagen tätigen, in der Hoffnung, hohe Zinsen zu bekommen. Und mit diesen Einlagen gibst du mit einem Aufschlag Kredite an deine Kunden weiter. Das ist eine Bank.
Und im Idealfall wird alles pünktlich zurückgezahlt und es ist gut für den Kunden, weil der hat Werte geschaffen, es ist gut für die Bank, weil sie hat sozusagen eine Marge verdient und kann die verdiente Marge dann wieder in neue Kredite oder neue Kredite vergeben und dementsprechend wächst eine Volkswirtschaft.
Genau. Es ist eine Win-Win-Situation für beide, wenn es funktioniert. Die Bank verdient am Aufschlag von der Einlage zum Kredit und der Kunde verdient, indem er auf sein Eigenkapital einen Hebel drauf bekommt, nämlich das Fremdkapital. Und somit hat er mehr Investitionsgeld oder für die Betriebsmittel zur Verfügung und kann damit seinen Gewinn erhöhen.
Das ist jetzt der Positive Case. Alles funktioniert, alle zahlen alles pünktlich zurück, es werden neue Investitionen gemacht. Wir wollen uns jetzt aber unterhalten über den Fall, wo etwas nicht gut funktioniert. Sprich sozusagen ein Fall, beschreibt die Situation, wo ein Kunde, ein Case, mehr oder weniger sozusagen vom Kundenberater in die Sanierungsabteilung kommt. Das ist natürlich was Technisches, aber erklär uns ein bisschen sozusagen, wo hier die Schwelle ist und nach welchen Kriterien hier vorgegangen wird.
Also im Kreditrisikomanagement gibt es verschiedene Bewertungsmaßnahmen und das sind Soft- und Hard Facts. Die Hard Facts ist ein Ratingmodell, das heißt eine Bilanzanalyse, und die sagt darüber aus, ob das Unternehmen sozusagen jetzt entweder profitabel ist und gut funktioniert oder ob hier entweder eine Überschuldung oder ein Liquiditätsproblem vorliegt. Und jene Unternehmen, die sozusagen gutes Rating haben und wo das nicht vorliegt, die bleiben halt weiter im sogenannten Lebendgeschäft. Ja. Und diese Unternehmen, bei denen solche Warnsignale vornehmen, kommen auf eine sogenannte Watchlist. Und dort werden diese Unternehmen öfter wie sonst, normal schaut man sich so ein Unternehmen einmal im Jahr, wenn es auf der Watchlist ist, wird das öfter angeschaut, halbjährig, quartalsmäßig. Und wenn dort eine Verschlechterung stattfindet, dann findet eine Übergabe in den Sanierungs- oder Restrukturierungsbereich statt. Das ist sozusagen die Intensivbetreuung in den Banken. Das heißt, dort wird an jene Person, die den Kredit vergeben hat, das Unternehmen, wird zusätzlich eine Person dazugegeben, die den Restrukturierer oder Sanierer ist, der spezialisiert ist auf Unternehmensfinanzierungen, wo die Unternehmen in eine von den verschiedenen Arten der Krise geschlittert sind.
Gutes Stichwort. Wissen Unternehmerinnen und Unternehmer, welche Kriterien für diese Watchlist verantwortlich sind? Oder kommt das manchmal überraschend und jemand bekommt eine E-Mail, einen Anruf, einen Brief und sagt, we need to talk?
Also ein Unternehmer sollte eigentlich wissen, wenn er in Schwierigkeiten ist. Ja? Weil wenn er seine Zahlen oder sein Unternehmen transparent betrachtet, dann ist ihm das klar, wenn er sozusagen jetzt in die Bankintensivbetreuung kommt. Wann und wie die Bank ihm das mitteilt, ist durchaus ein wichtiger Faktor, weil wenn das überraschend kommt, kann das auch natürlich zu Überreaktionen beim Unternehmer führen. Und deswegen ist diese Übergabe ein sehr wichtiger Zeitpunkt, der gut auch von der Bank aufgesetzt werden muss.
Gleichzeitig ist das wahrscheinlich auch ein wichtiger Zeitpunkt, der möglicherweise darüber entscheidet, wie gut das Unternehmen weitergeführt werden kann oder ob das Unternehmen aus dieser Situation wieder herauskommt.
Genau. Also wie ich schon vorher gesagt habe, das ist eine intensivere Betreuung. Das heißt, dort wird die Bilanzanalyse tourlicher durchgeführt. Dort werden Fortbestehensprognosen verlangt. Dort werden sozusagen jetzt Cashflow-Projektionen verlangt, die sonst eben von einem Unternehmen nicht verlangt werden. Das heißt, das Unternehmen wird einmal aufgefordert, mehr Datenpunkte, mehr Informationen an die Bank abzugeben. Und das ist auch ein Punkt, wo sich der Unternehmer überlegen muss, will ich das oder will ich das nicht? Ja? Meiner Ansicht nach ist er gut beraten, das zu tun, weil Intransparenz ist für ihn schlecht, aber natürlich auch für die Bank. Weil wenn sie keine Daten hat, kann sie weder eine positive noch negative Beurteilung abgeben.
Wie war das, wie du das gemacht hast? Hast du dann angerufen, hast du E-Mails geschrieben, bist du dorthin gefahren, hast du das einmal angeschaut? Wie läuft das üblicherweise ab?
Also ich kann mich noch sehr gut auf ein Gespräch bei einem Unternehmen in einem österreichischen Bundesland erinnern. Das Unternehmen hatte zwei Geschäftsbereiche. Der eine war Zulieferer für die Autoindustrie und der andere war Produzent von Handgranaten. Und es war ein sehr interessanter Aufenthalt, weil wir einerseits die Produktion der Bestandteile für die Autozulieferer beobachtet haben, aber auch sozusagen jetzt das Granatenwerfen gesehen haben, ne, und die Produktion dazu. Der Unternehmer war ein junger Unternehmer, der von seinem Vater das Unternehmen übernommen hat. Ich schätze, er war Mitte, Ende 20. Und das Gespräch, das wir mit ihm geführt haben, war für ihn ein sehr unangenehmes, weil er sozusagen jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel Information an uns übertragen hat müssen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Stresstest für jeden Unternehmer, weil so viel Information auf dem Level, A, hat man die auch selber im Kopf und B, kann man die auch dann in sozusagen damals in Papierform noch leisten. Ja? Und das ist auch schon ein erstes Beurteilungskriterium eines Bankers gegenüber dem Unternehmer. Hat er seine Zahlen im Griff, das heißt im Kopf? Und B, kann er die auch in einem bestimmten Zeitrahmen dann auch liefern oder nachliefern, wenn er es nicht sofort zur Verfügung hat?
Zeitrahmen ist ein wichtiges Stichwort. Welche Zeitrahmen gelten üblicherweise? Sprechen wir da von einigen Wochen, Monaten oder kann es auch Jahre dauern, bis eine Entscheidung getroffen wird, wohin die Reise gehen soll? Klar, es gibt gesetzliche Vorgaben, das ist alles streng reguliert, aber kannst du uns sagen, in der Praxis, wie laufen diese Zeitleisten ab?
Also umso schneller, umso besser, weil dadurch kann die Bank hier vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen. Und daher, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist es wichtig, dass die Daten relativ schnell geliefert sind. Was heißt relativ schnell? Das heißt, die relevanten Daten eines Unternehmens müssen eigentlich auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. Das tun sie fast nie. Daher muss der Finanzbereich oder der Controlling-Bereich Unternehmen in der Lage sein, die Daten, die erfragt wurden, dann in einem bestimmten monatlichen bis zweimonatlichen, würde ich mal sagen, Zeitrahmen zur Verfügung stellen können. Weil A, müssen sie Zeit haben, wenn sie nicht sofort auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, diese zu produzieren. Die müssen qualitätsgesichert sein, weil wenn dort Fehler vorliegen, die vielleicht aufgrund zu schneller Produktion vorliegen, dann führt das wieder nicht zu Vertrauensbildung. Das heißt, die sollten qualitätsgesichert sein und nach dieser Qualitätssicherung sollten sie interpretierbar sein. Also Information geliefert, qualitätsgesichert, interpretierbar. Und das dauert halt 6 bis 8 Wochen.
Welche Möglichkeiten, Optionen hat eine Bank? Weiterfinanzieren, fällig stellen, den Geldern zudrehen? Welche Werkzeuge gibt es in solchen Situationen?
Ja, also in jeder Unternehmensfinanzierung, die basiert darauf, dass die Bank aus Risikomanagementgründen entweder Sicherheiten schon zur Verfügung hat, beziehungsweise die zur Verfügung gestellt werden müssen, wenn bestimmte Zahlen sich verschlechtern, sogenannte Covenant Breaches. Ne? So, in diesem Falle hat das Institut das Recht, zusätzliche Sicherheiten vom Unternehmen zu liefern und diese sind auch vertraglich verpflichtend zu liefern. Daher ist der normale Fall, Unternehmenszahlen werden schlechter. Hier sind vertraglich vorgesehene Sicherheiten dann zu liefern und die wird dann auch die Bank einfordern. So, und das ist das erste Gespräch, das nach der Lieferung der Zahlen stattfindet, weil dort analysiert die Bank der Zahlen, sind die Unternehmenskennzahlen noch in line mit den Covenants oder ist ein sogenannter Covenants Breach schon stattgefunden?
Jetzt gibt es da relativ klare Vorgaben und auch Richtlinien, wie solche Entscheidungen zu treffen sind. Dennoch gibt es auch immer einen menschlichen Faktor. Natürlich ist das eine Unternehmerin, ein Unternehmer. Man hat da auch eine gewisse, würde ich einmal sagen, Verpflichtung, sich auch zu überlegen, sozusagen, was kann diese Person, was trauen wir ihr zu? Und möglicherweise ist es nur ein kurzfristiges Tief. Dennoch müsste man aus gesetzlichen Gründen, aus technischen Gründen eigentlich sagen, es ist vorbei. Wie macht man solche Entscheidungen? Das ist ja durchaus menschlich einerseits schwierig, möglicherweise auch wirtschaftlich falsch, weil technisch müsste es vielleicht so sein und man müsste sagen, es ist vorbei. Aber es gibt etwas, das uns eigentlich daran glauben lässt, dass es hier weitergeht. Wie laufen solche Entscheidungen ab?
Also grundsätzlich gibt es immer Hard Facts und Soft Facts. Die Hard Facts sind rein auf Zahlen basierend und die berücksichtigen aber nicht den Faktor Mensch. Das heißt, ist der Unternehmer in der Lage, aus einer Krisensituation wieder herausgekommen, hat er das in der Vergangenheit schon einmal geschafft, dann wird er schon in der Lage sein, das wieder zu schaffen. Ja? Das ist einmal ein Punkt, den man begutachten kann. Das zweite ist er bereit zur Kooperation? Das heißt, findet hier ein Austausch auf Augenhöhe statt? Ist hier ein Einsehen oder ein Strauß Kopf in dem Sand Politik aus der Unternehmerseite? Und drittens, hat er den Willen, ja, bestimmte Schritte im Unternehmen durchzuführen, die notwendig, aber vielleicht auch für das Unternehmen hart sind, um das umzusetzen. Und ich würde sagen, wenn er diese drei Punkte berücksichtigt, dann kann man durchaus als Bank zusammenfassend der Meinung sein, dass hier eine Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit sinnvoll ist. Ja? Und dadurch sind auch diesbezüglich die Maßnahmen, die die Bank setzt, diesbezüglich adäquat anzusetzen. Mhm.
Von 10 Situationen, die du hier beschreibst, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wie viele davon werden fortgeführt und werden dann auch zu einem guten Ende oder zu einer Fortführung des Unternehmens gebracht?
Also in wirtschaftlich guten Situationen ist die Möglichkeit, das fortzuführen, immer viel leichter. Da würde ich mal sagen, 2 Drittel werden durchgeführt und nur ein kleiner Ansatz kommt dann in Konkurs. Kann man ja der Konkursprozentsatz hier entnehmen. In wirtschaftlich schlechten Zeiten ist dieser Prozentsatz leider höher, ja, weil natürlich die Maßnahmen bzw. die wirtschaftliche Umgebung einfach manchmal viel härtere Schritte fordert oder eben auch härtere Schritte nicht mehr zum Turnaround führen können. Ja. Und da ist es immer von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig, ob jetzt ein hoher Prozentsatz von Unternehmen fortgeführt werden können oder ein niedriger.
Mhm. Bernhard, wir wollen jetzt über den Fall sprechen, wo ein Unternehmen nicht fortgeführt wird, die Entscheidung kann vom Unternehmer getroffen werden. Sehr oft ist es auch die Bank, die sagt, wir finanzieren nicht weiter und der Unternehmer dann dementsprechend gezwungen wird, möglicherweise auch diese Entscheidung zu treffen. Kannst du beschreiben, wie in der Bank dann wirklich diese finale Entscheidung getroffen wird, nicht weiter zu finanzieren?
Also, wie du richtig gesagt hast, grundsätzlich trifft diese Entscheidung oder muss diese Entscheidung der Unternehmer treffen, ob ein Unternehmen fortgesetzt wird oder nicht. Die Bank trifft natürlich die Entscheidung, ob ihre Finanzierung, wenn sie die einzige Finanzierende ist, fortgesetzt wird oder nicht. Hier geht es um die Hard- und Soft-Facts, das heißt, ist das Unternehmen eine Fortführung nicht mehr möglich, da werden sogenannte Fortstehensprognosen durchgeführt, dann darf eigentlich eine Bank nicht mehr weiter finanzieren und daher muss diese Finanzierung eingestellt werden. Und dann führt es zur sogenannten Fälligstellung. Das heißt, der Unternehmer muss in einem abgesprochenen Zeitraum die Finanzierung rückführen. Ja? Und hier werden dann auch die Sicherheiten, die der Unternehmensverzierung zugrunde gelegen, darf zunächst noch der Unternehmer quasi verwerten. Wenn der Unternehmer das aber nicht macht, dann fängt die Bank an, diese Sicherheiten zu verwerten.
Wie lange dauert so ein Prozess?
Also grundsätzlich kommt es auf die Art der Sicherheiten an. Wenn das leicht verwertbare Sicherheiten sind, dann kann das schon einmal in 3 bis 6 Monaten fortgehen. Wenn es aber komplexe sind wie Maschinen und so weiter, dann würde ich sagen, dauert es 6 bis 9 bis 12 Monate.
Da kommen auch immer wieder Berater wie ihr ins Spiel. Wenn man sich in den letzten Wochen, Monaten die österreichischen Tageszeitungen angeschaut hat, gab es relativ viele Inserate für Workout-Mitarbeiter bei Banken. Sprich, da hat sich sicher auch einiges an Kompetenz und auch an Zahlen intern aufgebaut. Kannst du beschreiben, wie dieses Zusammenspiel zwischen Bank intern, Unternehmer, Rechtsberatung und externen Berater gut funktionieren kann?
Sehr gerne. Grundsätzlich gibt es für all diese Player, würde ich mal sagen, in dem Krisenfall einen bestimmten Aufgabenbereich. Einerseits, die Bank ist zuständig für die Finanzierung, zur Beurteilung, ob diese Finanzierung noch diese Bedingungen vorliegen, um diese Finanzierung fortzuführen oder nicht. Hierzu hat eine Bank alle Toolsets und Wissen, das zu beurteilen. Ein Unternehmer hat grundsätzlich die Kompetenz, ein Unternehmen fortzuführen, hat aber im Krisenfall oft nicht die Kompetenz, diese Schritte so schnell und so strukturiert umzusetzen. Hier kommen dann Unternehmenssanierer, externe, wie E&M einer ist, zum Tragen, die eben diese Schritte schon sehr oft gemacht haben und sehr strukturiert und sehr schnell umsetzen können. Schnelligkeit in diesem Fall heißt entweder Überleben des Unternehmens beziehungsweise schnelle Verwertung und damit höherer Preis für Verwertungsgegenstände. Und der vierte Player, die Anwälte in dem Bereich, müssen diese Situation sehr genau beurteilen, weil es ja oft Situationen gibt, wo dann entweder mir sehr konkursnah oder sanierungsnah eintritt, gesetzliche Rahmenbedingungen eintreffen und bestimmte Haftungsfälle auf beiden Seiten des Unternehmers oder auch der Bank eintreten. Und diese Rolle obliegt am Anfang Anwälten, das zu beurteilen, um dann, wenn bestimmte Sanierungsschritte getätigt werden, hier auch entweder Gutachten zu erteilen oder auch diesbezüglich Verträge in der Abwicklung oder Unternehmensfortführung zu tun, um das eben zu gewährleisten.
Machen wir es konkret. Du warst bei der Abwicklung der Hypo Ape Adria sehr involviert. Wie war das? Kam dein Anruf und sagt, lieber Bernhard Engel, kommen Sie nach Klagenfurt und du hast einen Aktenberg schon mitgenommen oder bist du einfach mal hin und hast zugehört, wie läuft das in der Praxis ab und wie schnell ist man dann up and running und wie schnell hat man den Überblick?
Also in diesem Fall war es genau so. Ich bekam 3 Tage, bevor ich meinem Job als Unternehmensberater angetreten bin, einen Anruf von einem Vorstand der Hypo damals, der gewusst hat, dass ich solche Bankensanierungen, Restrukturierungen schon bei meinem Arbeitgeber durchgeführt habe. Und dadurch, dass das damals noch nicht so oft der Fall war, war ich wahrscheinlich der Einzige in Österreich, der das schon einmal gemacht hat. Ja. Daher habe ich den Anruf bekommen. Ich habe dort innerhalb von einer Woche ein High-Level-Konzept erarbeitet, wie diese Restrukturierungssanierung ablaufen soll, am Beispiel, wie ich schon 2, 3 Fälle gemacht habe. Und damals wurde das eben in den Ländern angepasst, die das umzuführen. Und zweitens haben wir dann auch noch sozusagen jetzt die finanzspezifischen Gutachten gemacht mit Kollegen, die eben das umgesetzt haben. Und damals hat das tatsächlich in 3 Monaten stattfinden müssen. Das heißt, wir haben das Grundkonzept und die Implementierung der Vorgängerstruktur der Hedda-Abwicklungsbank vom Oktober bis damals Dezember umgesetzt und durchgeführt gehabt.
Was war das Ziel? Es gab ja unterschiedliche Aufgabenstellungen damals. Das eine war tatsächlich so etwas wie die Finanzstabilität Österreichs, wenn nicht Europas, wenn nicht noch mehr. Also das war ja damals durchaus keine Kärntner Angelegenheit, sondern mindestens eine nationale, wahrscheinlich auch eine europäische. Das zweite ist natürlich ein finanzieller Aspekt. Wer bezahlt was? Wer zahlt welche Rechnung? Welche Ziele gab es und wie geht man sowas an?
Nummer 1 Ziel war, den Finanzplatz Österreich stabil zu halten. Ja. Daher hat der Bund bestimmt den Banken aufgefordert, Bankmanager in die Hedda Hypo zu entsenden. Das ganze Management wurde neu besetzt. Und das zweite Ziel war, neben der Stabilisierung des Finanzplatzes Österreich, war natürlich die Stabilisierung des Land Kärntens, weil dessen Konkurs hat gedroht. Und drittens war es die Stabilisierung der Hypo Alpe Adria, sodass nicht sofort eine Abwicklung durch die Finanzbehörden und Regularien vor Ort stattfindet. So, und diese 3 Schritte hat man in 3 Monaten umsetzen müssen.
Was ist rausgekommen? Es gab ja unterschiedliche Ziele, wie du gesagt hast. Was ist für den Steuerzahler dann tatsächlich an Rechnung oder auch an Erlösen übrig geblieben?
Also es wurden alle 3 Ziele erreicht. Das heißt, der Finanzstandort Österreich wurde gesichert. Zweitens, das Land Kärnten wurde nicht in Konkurs geschickt, sondern hatte sogar noch erreicht, dass alle ausstehenden Bonds zurückgezahlt wurden. Und drittens, die Hypo Alpe Adria wurde ja in eine Bad und eine Good Bank zerlegt. Die Bad Bank wurde erfolgreich abgewickelt und die Good Bank wurde erfolgreich an die Börse gebracht.
Mich würde interessieren, ich kann mich erinnern, es gab da lange Nächte im Finanzministerium mit Frankfurter Würsteln und später Pizza. Und es war lange Zeit nicht klar, wohin die Reise geht. Mich würde interessieren, aus deiner Sicht, aus Beratersicht, gab es da auch solche Momente, wo man bis spät in die Nacht gearbeitet hat, man hat möglicherweise auch auf Zahlen gewartet. Gab es da diese Momente, wo ihr auch wusstet, also wir schaffen das, das geht jetzt in die richtige Richtung?
Ja, also ich kann mich noch sehr genau an diese langen Nächte erinnern. Das Wichtigste bei der Sanierung der Hypo Alpe Adria war einerseits die Struktur aufsetzen für die Abwicklung bzw. für die Good Bank dann in die Börse zu bringen. Aber der Schritt davor, nämlich die Neubewertung der gesamten Assets und der Einteilung in Going- und Gone-Konzern, war der relevante Punkt. Weil erst ab diesem Zeitpunkt war es möglich, eben die Assets sinnvoll und strukturiert dann zu verkaufen. Und ab diesem Zeitpunkt der lange Diskussionen zwischen den Bankern und dem Bund gebraucht hat, nach diesem Zeitpunkt war mir klar, dass das sozusagen jetzt auf Schienen ist und dass es nur mehr eine Frage des Betrages ist, der am Schluss rauskommt. Weil das Interesse betreffend der Assets war groß.
Zum Abschluss, also wenn ich das jetzt ein bisschen zusammenfasse, dann kommst du aus dem Schulhof, wo ihr per Telefon Derivate getradet habt und heute bist du Geschäftsführer von einer der größten Unternehmensberatungen der Welt und ich nehme an, ihr sitzt im Büro und besprecht noch immer ähnliche Dinge, aber diesmal geht es nicht mehr um kleine Aktiendeals, sondern wirklich um milliardenschwere Transaktionen.
Genau, mittlerweile ist mir klar, dass aus dem gesamten Erfahrungsschatz, den ich in den vergangenen Jahren hier mir aneignen durfte, dass das Wichtigste ist, zunächst einen kühlen Kopf zu bewahren, hier nach ruhigen Gesprächen mit den Betroffenen den ganzen Informationsstand zu begreifen und hier mit Ruhe und Bedacht vorzugehen. Weil durch Ad-hoc-Maßnahmen und durch Aktionismus kann man immer mehr zerstören, als wirklich gut die Arbeit für das Unternehmen oder die Mitarbeiter des Unternehmens voranzugehen. Und das ist meine wichtige Lernkurve, die ich in den fast 25 Jahren Berufserfahrung bis jetzt mitgebracht habe. Sinnvolles Vorgehen mit Bedacht und dann auch der richtigen Kommunikation.
Bernhard, zum Abschluss wollen wir noch Engels Engel ansprechen, und zwar zu folgendem Thema. Würdest du jungen Leuten heute empfehlen, in einer Bank zu arbeiten oder ihr Berufsleben in einer Bank zu beginnen?
Also ich würde sagen, es ist mittlerweile wieder ein spannender Ort, um tätig zu werden, weil einerseits du an einem Ort bist, wo bei einer guten Bank Hochtechnologie eingesetzt wird, die verwendet wird, dass Menschen oder Unternehmen hier gute Produkte an den Mann oder an die Frau bringen und daher ein wichtiger Bestandteil des Lebens und des Wirtschaftslebens sind. Und daher würde ich es wieder raten, in einer Bank tätig zu sein. Warum wieder? Weil, glaube ich, nach den 2008er, 2009er Jahren, nach den Finanzkrisen, wo sich das ganze Finanzsystem quasi über Derivate auf Derivate aufgebaut hat, hätte ich das nicht geraten. Aber mittlerweile ist man, glaube ich, zurück zur sinnvollen Finanzierung von Unternehmen und Privatpersonen gekommen und ist es daher eine sinnstiftende Tätigkeit.
Bernhard, vielen Dank. Wir haben heute vieles gelernt, unter anderem, dass Pretty Woman durchaus ein Film sein kann, der für die Berufswahl mitentscheidend sein kann. Wir haben über Frankfurter Würstel nach Mitternacht gesprochen und wir haben besprochen, welche Funktion Banken in Volkswirtschaften haben. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge in 4 Wochen.
Lieber Matthias, es war mir immer eine Freude. Bedanke mich für das angenehme Gespräch und bis nächste Mal.
Wunderbar.
Wenn Sie mehr über die Expertise von Bernhard Engel und der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal erfahren möchten, schauen Sie auf alvarezandmarsal.com.